Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Und nachdem wir euch ja in den letzten Folgen schon ein bisschen kuschelig wärmere Abenteuer vorgestellt haben, wie zum Beispiel Descent into Avernus, geht es heute tatsächlich mit unserem Abenteuer in den kühlen Norden und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Aber in diesem Sinne auch nochmal eine kleine Bitte, denn wir stellen euch natürlich hier die Abenteuer vor nach bestem Wissen und Gewissen und den Erfahrungen, die wir gemacht haben oder wie wir tatsächlich auch die Bücher so interpretieren oder wie wir sie auch aus allen anderen Quellen irgendwie wahrnehmen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, dass ganz viele unterschiedliche Spielgruppen ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, wenn sie diese Abenteuer spielen. Und daran sind wir natürlich maximal interessiert. Also wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt in Abenteuern, die wir schon besprochen haben oder die wir noch besprechen werden, dann schreibt uns doch bitte gerne und wir versuchen das immer entsprechend auch nochmal aufzugreifen in unseren Folgen. Denn wie gesagt, die Erfahrungen sind ja der maximal divers und das wollen wir natürlich auch gerne reflektieren. Entsprechend guckt doch einfach bei uns bei Instagram vorbei. Der Handle ist R2DND für Road to D&D. Und schreibt uns doch einfach eine Direktnachricht mit einem Bezug auf die entsprechende Folge oder schreibt es entsprechend in die Kommentarfunktion der entsprechenden Folge, auf die ihr euch bezieht. Wir lesen die auf jeden Fall und gehen dann entsprechend entweder direkt in den Kommentaren oder Direktnachrichten drauf ein oder greifen das dann, wenn es auch für andere Zuhörer relevant werden könnte, in den entsprechenden Folgen dann auf. Vielen lieben Dank dafür. Es machen auch schon eine ganze Menge von euch greifen darauf zurück und wenden sich mit Regelfragen an uns. Finden wir super cool. Gerne weiter so. Und damit dann ab in die Folge. Viel Spaß.
Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Heute soll es um The Rime of the Frost Maiden gehen. Und die Frost Maiden, die wir hier im Podcast haben, ist natürlich Lars.
Das stimmt. Es wäre gut, wenn es stimmen würde. Tatsächlich ist es unangenehm warm hier gerade.
Ist das so?
Und ja, irgendwie so schwül. Warm ist wirklich das falsche Wort, aber so eine nervige Schwüle.
Das gab's in den letzten 3 Wochen auch, aber gefühlt sind jetzt hier eher 20 Grad und Regen angesagt. Aber hey.
Wetter, nee, es wurde auch ein bisschen besser, Wetter, oder? Vor so 2-3 Stunden war hier auch nochmal hier sturzbachartige Regenschauer, aber das hat es ein bisschen besser gemacht. Aber jetzt wärmt sich das halt wieder so auf und dann wird es halt wieder so eklig schwül und ich habe Kopfweh und bin jammerig.
Ja, also eigentlich alles wie immer in Hamburg.
Ist richtig. Ich glaube auch letzte oder vorletzte Folge war ich auch schon jammerig, fällt mir gerade irgendwie ein.
Es wird nicht besser.
Sehr guter Lauf.
Ja, so Urlaub oder so. Gut, du kommst Alter. Eigentlich fast aus dem Urlaub, aber nochmal Urlaub
nicht
einfach
mal,
machen?
Nicht mal annähernd. Ich habe noch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann diese Folge hier ausgestrahlt wird, aber es könnte gut sein, dass das vielleicht während meines oder hoffentlich kurz vor meinem Urlaub passiert, denn im Oktober bin ich nochmal im Urlaub.
Ja, mit 2 Wochen. Könnte knapp werden. Aber ja, doch, den Dreh müsste es ausgestrahlt werden. Ja. Wir nehmen nämlich vorher auf, weil ausnahmsweise fahre ich auch mal in Urlaub und nicht nur Lars. Dementsprechend 3 Wochen vorproduzieren hat uns einige Nerven gekostet diese Woche.
Das gleichzeitig dazu, dass irgendwie arbeitstechnisch uns auch noch unsere Nerven aus unterschiedlichen Gründen raubt. Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber entsprechend werdet ihr wahrscheinlich diese Folge hören, während entweder der eine oder der andere von uns oder beide irgendwie gerade wohlverdiente mehrere Wochen, in deinem Fall sind es auch, ist ein kompletter Monat, ne?
Ja, solide 3,5 Wochen, ja.
Ah, ist schon nice. Ja. Oder in meinem Fall 2 Wochen nicht im Urlaub bin.
Ja, ich brauche 3,5 Wochen allein schon, um mich zu erholen. Also ich sag das auch immer wieder bei mir auf der Arbeit. Leute, nur 3,5 Wochen. Und das ist mittlerweile auch so, dass ich, wenn ich nur noch einen Tag Urlaub habe, dann kriege ich trotzdem 3,5.
Das ist geil, ja. Eigentlich. Hast du gut gemacht? Stand das direkt im Arbeitsvertrag
das
drin?
Das stand
oder?
Drin. Ich habe ich auch für gekämpft. Dafür verdiene ich halt nur noch 500 Euro im Monat. Aber muss halt 80 Stunden arbeiten.
Hey, aber Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance ist wichtig. Ist wichtig. Muss man durchsetzen. Mhm. Deswegen, also, ja.
Ja. Geld ist auch nicht alles.
Eben. Urlaub ist alles. Wissen viele nicht.
Urlaub ist alles. Ist ein guter Subtitel für eine Biografie.
Ne, Urlaub ist alles.
Sehe ich mich. Genau, aber es soll tatsächlich heute um eine Gegend gehen, wo wirklich niemand Urlaub machen will. Und das wird heute auch, oder das macht dieses Abenteuer auch sehr besonders. Wie du schon gesagt hast, es wird heute um das Abenteuer Icewind Dale Rime of the Frost Maiden gehen. Und wie so üblich bei unseren Abenteuerfolgen klaue ich dieser Folge auch mal wieder 2 bis 3 Minuten, um kurz das Setting zu erklären, wie wir hier Abenteuer vorstellen, falls ihr hier das erste Mal eine Abenteuervorstellung mit uns hört. Und zwar werden wir die Folge so ein bisschen zweiteilen. Der erste Teil wird so ein bisschen allgemeingültiger werden, damit ihr eine gute Idee davon habt, um was es bei dem Abenteuer geht, dass falls ihr euch in eurer Gruppe, sowohl Spielleiter als auch Spieler, irgendwie austauscht, auf was für eine Art Abenteuer ihr Bock habt, ihr nach der Folge hoffentlich einen halbwegs guten Eindruck bekommen habt, was das für eine Stilistik ist, die ihr euch mit diesem Abenteuer so ins Haus holt und was dieses Abenteuer für Eigenschaften hat und was die Spieler da vielleicht auch für Implikationen rausziehen können für ihre Charaktererstellung oder was auch immer. Der zweite Teil richtet sich dann ein bisschen mehr an die Spielleiter selbst, denn es gibt tatsächlich ja bei den meisten Abenteuern, die Wizards of the Coast veröffentlicht hat, dann doch vielleicht den ein oder anderen Haken. Es gibt vielleicht die ein oder andere Charakteristik, die man vielleicht ein bisschen anders ausspielen sollte. Und da versuchen wir so ein bisschen Hilfestellung zu geben und Tipps und Tricks zu geben. Aber da kommen wir dann nicht herum zu spoilern und deswegen sagen wir auch ganz klar an, wenn wir quasi in den zweiten Teil dieser Folge gehen, sodass, wenn ihr engagierte Spieler seid und euch nicht spoilern lassen möchtet, müsstet ihr dann entsprechend in eine andere Folge switchen oder frustriert einfach ausmachen. Denn, wie gesagt, da werden wir nicht drum herum kommen, das ein oder andere aus den Abenteuern zu verraten. Das dazu.
Das dazu und wie soll man das Abenteuer am besten erklären? Ich habe irgendwo gelesen, es ist so ein bisschen das Curse of Strahd des Nordens. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut.
Ohne Witz, ich hab aber auch genau das überlegt. Also auch generell muss man natürlich sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir, nur weil wir hier tatsächlich zumindest vorhaben, durch alle Abenteuer zu gehen, jedes Abenteuer auch selbst gespielleitet haben und entsprechend auch irgendwie selbst schon in irgendwelche Fallen getappt sind beim Spielleiten und da irgendwie immer aus Erfahrungen berichten können. Zum Beispiel bei Icewind Dale ist es so, dass wir es ja beide noch nicht geleitet haben, oder? Du hast es auch noch nicht geleitet.
Nee, absolut nicht.
Tatsächlich bin ich aber extrem großer Fan dieses Settings, deswegen habe ich mir damals, als es rausgekommen ist, die Zeit genommen und auch das ein bisschen mir reingezogen und hab's dann aber nie geleitet, was schon vielleicht ein wenig spoilert, dass ich es persönlich nicht so richtig gut gelungen finde. Aber da kommen wir dann im zweiten Teil ein bisschen genauer drauf. Aber ja, Curse of Strahd des Nordens trifft es ganz gut. Ich muss aber auch gestehen, ich erkenne eine ganze Menge Möglichkeiten oder eine ganze Menge Punkte, wo man so Elemente aus anderen Abenteuern wiedererkennt. Auch zum Beispiel ein Abenteuer, was wir da noch nicht besprochen haben, ist Storm King's Thunder, des Sturmkönigs Donner, ist tatsächlich, glaube ich, die deutsche Übersetzung. und auch da, ja, das ist, glaube ich, wirklich die unangenehmste Übersetzung,
also, muss ich gestehen. Des Sturmkönigs, ja,
ich guck, Donner. Moment, ich habe das Buch hinter mir stehen. Irgendwo, jetzt schlecht, wenn ich das Buch verloren hätte, ne?
Das ist richtig, aber gut, bisschen Schwund ist immer.
Jetzt werde ich gerade nervös und unterhalte die Leute mal da draußen.
Gut,
ich hab's.
Warte. Aha, ich wollte gerade zur großen Unterhaltung ansetzen.
Nee, ich hab mich vertan. Das heißt nicht des Sturmkönigs Donner, es heißt einfach nur Sturmkönigs Donner.
Schade.
Was ist ein Spürt bisschen des besser macht zu geben?
Donner.
Gut, aber ehrlicherweise rettet es das auch nicht, das des einfach wegzulassen. So ein ausgeschweifter Dativ, finde ich, den hätte ich da auch noch gut gefunden. Dem Sturmkönig sein Donner.
Ja, das wäre gut. Auch gut, auch gut. Naja, es macht es auf jeden Fall nicht besser. Gut, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich in dem Fall Spieler bei dir bin, bei Storm King's Thunder. Aber, also gerade vom Setting natürlich, allein es spielt ja in einer relativ ähnlichen Gegend. Correct me if I'm wrong, richtig?
Jein. Tatsächlich Sturmkönigs Donner, da werden wir dann nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen, ist das Abenteuer, was sozusagen in Anführungszeichen die größte Sandbox hat, weil es sozusagen in der kompletten Schwertküste spielt. Ohne da jetzt irgendwie zu spoilern, das ist auch jetzt erstmal noch kein Spoiler, würde ich behaupten, aber das ist die komplette Schwertküste ist mehr oder weniger für die Spieler komplett frei zu bereisen und entsprechend muss man gestehen, dass es so ziemlich jeder andere Abenteuerbereich von den Wizards of the Coast Abenteuern davon irgendwie beeinflusst oder bereist werden kann von Spielern innerhalb von Sturmkönigs Donner. So auch natürlich Icewind Dale. Ich weiß gar nicht, wie Icewind Dale auf Deutsch heißt, muss ich gestehen.
Eiswindtal, ja, genau.
Wirklich,
ja. Spielt unter anderem ja auch die dritte Urnenreihe, spielt da relativ häufig, zumindest zu Beginn der Reihe.
Und außerdem gibt es ja auch, ich würde behaupten, eine der drei populären D&D-Videospielserien. Ich hätte jetzt mal gesagt, so dass Baldur's Gate, Neverwinter Nights und Icewind Dale sozusagen die drei populären Spiele in der Reihe sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch irgendeine andere Spielerei gibt.
Bestimmt, es gibt Pools of Radiance, gibt's glaube ich noch. 1 und 2.
Okay, noch nie gehört.
Ist auch das schwerste Spiel aller Zeiten, aber ja. Aber stimmt schon, es ist zumindest auch dahingehend, soweit ich weiß, auch in den früheren D&D-Editionen hat die Region eine relativ große Rolle immer eingenommen bei Adventure.
Ich weiß noch, dass ich mal Icewind Dale, ich weiß nicht, ob es irgendwie das erste oder zweite Videospiel gespielt habe, was ja sehr in diesem gleichen Stil war wie die damaligen Baldur's Gate-Teile, also so in der gleichen Schematik. Man hat sich dann so seine Gruppe aufgebaut und es war so in der gleichen, sah einfach identisch aus, aber nur in einem anderen Setting. Nur viel schwerer.
Ja gut, und wenn du das schwer findest, dann spiel mal Pool of Radiance. Also ist nochmal eins drüber quasi. Ich weiß noch, wie mein 12- oder 13-jähriges Ich, weiß nicht mehr ganz genau, wann es rausgekommen ist, aber ich weiß noch, dass ich sehr verzweifelt bin und es irgendwann abgebrochen habe. Aber wirklich, ich bin auch nicht weit gekommen. So gefühlt 30 Stunden in, aber eigentlich, wenn du normal spielen würdest, waren es wahrscheinlich 2 Stunden oder so. Deswegen schwierig.
Ja, ich erinnere mich auch, dass ich einfach nur deswegen wahnsinnig frustriert war, weil man das typische Problem hat, was man halt auch im wirklichen D&D-Umfeld hat, dass ich dann irgendwie so mir meine Gruppe gebaut habe. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat man die im Gegensatz zu Baldur's Gate 2 zumindest damals direkt seine komplette Gruppe von Anfang an gebaut oder zumindest mehrere Charaktere oder so. Und dann hatte man halt einfach den Punkt, wie gesagt, den man auch im normalen D&D hat, dass man dann in so eine Goblin-Crew da irgendwie, in so eine Mörder-Hobo-Crew reingelaufen ist. Ja, dann hatte man irgendwie seinen Magier dabei und dann ist er halt irgendwie abgeschossen worden und dann hatte man natürlich auf Level 1 irgendwie kein Revivify-Spell oder sowas am Start, dann war er tot.
Schön. Ja gut.
Aber der hat irgendwie den Charakter schon mal umsonst gebaut. Ja. Also, das war schon ein sehr konsequentes Spiel, aber generell waren diese ganzen D&D-Spiele ja immer sehr, sehr konsequent gehalten, sagen wir so.
Ich habe mir das nur kurz auf Wikipedia reingezogen. Die Erstveröffentlichung des Spiels in den USA litt unter 2 erheblichen Programmfehlern. Blablabla, der erste nicht so relevant, aber der zweite. Zum anderen wurde beim Ausführen der Deinstallationsroute auch wichtige Systemdateien des Betriebssystems gelöscht. Good old times. Ja.
Du warst nicht worthy genug, ja. wenn du das deinstalliert hast. Nee, stark. Aber wie du schon sagst, Icewind Dale ist auf jeden Fall eine der populäreren Regionen, auch wenn man tatsächlich jetzt, also wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, ist das Icewind Dale Abenteuer, aber auch das einzige Abenteuer, was einen signifikanten Aspekt in Icewind Dale hat. Ja, wie du hast schon richtig gesagt, Storm King's Thunder kann da auch teilweise stattfinden. Allerdings, dass das wirklich irgendwie innerhalb von Icewind Dale ausgespielt wird, oder ein Abenteuer, was da innerhalb von Icewind Dale ausgespielt wird, ist sonst mir nicht bekannt zumindest. Aber dafür ist man auch bei Icewind Dale Rime of the Frost Maiden direkt in die Vollen gegangen. Denn Icewind Dale, um jetzt nochmal so ein bisschen auch die Stilistik des Abenteuers aufzugreifen und meines Erachtens auch gerade zu einem der wichtigsten Aspekte zu kommen, Icewind Dale liegt ganz im Norden der Schwertküste. Also im Norden der Schwertküste ist so ein Gebirgskamm und da ist es kalt. Und es ist nicht nur kalt da, sondern es geht darum, dass es innerhalb dieses Abenteuers besonders kalt ist, denn neben den ohnehin relativ lebensfeindlichen Umständen oder lebensfeindlichen Voraussetzungen, die man da vorfindet, wird diese Region seit geraumer Zeit nun von einem ewig währenden Schneesturm heimgesucht. Und jetzt habe ich eben schon angesprochen, dass es sich bei dem Abenteuer um so eine Art, so ein sandboxiges Abenteuer handelt. Und wie auch schon damals bei Curse of Strahd haben wir euch ja so ein bisschen erklärt, dass wenn man so ein sandboxiges Abenteuer hat, dann ist es natürlich irgendwie kann man natürlich überdenken, dass es so ein bisschen auch so einen Adventure-Charakter haben soll und man so ein bisschen explorativ die Welt erkunden soll. Und im Prinzip wird man von dem Abenteuer auch da zu angehalten. Gleichzeitig gibt es aber wenige Bereiche der Schwertküste, die so beschissen zu erkunden sind wie Icewind Dale innerhalb dieses Abenteuers, weil, das hört sich jetzt erstmal schlecht an, aber ich finde den Punkt eigentlich nichtsdestotrotz ganz interessant, aber das ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr euch für das Abenteuer entscheiden solltet. Wetter ist hier ein signifikanter Teil des Abenteuers. Mhm. Und ich würde behaupten, ein so signifikanter wie in wenig anderen Abenteuern. Wir haben zwar ja schon auch mal im hier Baldur's Gate, Descent into Avernus davon gesprochen, dass da auch Temperaturen und Wetterbedingungen und Umgebung ein signifikanter Teil des Abenteuers werden könnten oder sehr wahrscheinlich werden. Aber bei Icewind Dale ist das quasi per Definition der Fall. Und das finde ich schon einfach einen sehr spannenden Zusatzaspekt in einem Abenteuer, muss ich gestehen.
Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man nicht so einfach ignorieren kann, weil erstens, wenn euer Spielleiter euch das entgegenwirft, dann müsst ihr darauf vorbereitet sein als Spieler. Aber auch das kann man natürlich wieder wunderbar in Session Zero nutzen oder vielleicht in einer Einstiegssession, wo dann nochmal alles erklärt wird, was denn der Sache ist, wie kalt es ist. Wenn wir die ganze Zeit darüber reden, über Wetterschwierigkeiten, im Endeffekt, vielleicht mal, um das an der Zahl festzumachen, die Durchschnittstemperatur aktuell in Icewind Dale sind minus 45 Grad. Daran merkt man schon, ja, okay, da reicht irgendwie der Winterparker von North Face dann nicht mehr aus.
Übergangsjacke.
Ne? Übergangsjacke, ja, vielleicht so eine gute deutsche Übergangsjacke könnte noch ausreichen. Ne?
Ich sag mal so, Jack Wolfskin Übergangsjacke hat noch immer gepasst.
So, und ganz wichtig dann auch, dass du die Ärmel entfernen kannst beim Wandern.
Ja, falls es halt spontan doch warm werden sollte.
Man weiß nie.
Vielleicht so minus 40 Grad.
Falls die Sonne doch mal rauskommt.
Ja.
Die Sonne wird aber in Icewind Dale nicht rauskommen. Weil, um vielleicht auch mal so ein bisschen den Plot zu erklären, ich glaube, ich spoilere damit jetzt nicht viel, warum, beziehungsweise der Grund, warum es da so dermaßen kalt ist, der liegt daran, dass die Göttin Auril, die da die Göttin des Frostes ist, wenn ich mich nicht täusche, oder die Kältegöttin, wie auch immer, die hat sich aus welchem Grund auch immer zum Ziel gesetzt, die Region einfach mal noch kälter werden zu lassen, als sie ohnehin schon ist. Das heißt, dass sie jedes Mal einen Zauber wirkt während der gesamten Nacht und dieser Zauber verhindert, dass die Sonne aufgeht. Das heißt, es ist im Endeffekt immer relativ dunkel und es wird einfach nie wärmer. Und in dieses Setting werdet ihr als Spieler reingeworfen und müsst da dann bei dem Setting überleben. Grundsätzlich, wenn ihr in die Region kommt, habt ihr natürlich erstmal keinen riesigen Auftrag, aber ich glaube, das Setting erklärt es schon so ein bisschen. Natürlich sollt ihr im besten Fall dafür sorgen, dass es irgendwann da auch mal ein bisschen, nicht minus 45 Grad, aber vielleicht wieder minus 20 Grad werden.
Genau, und vielleicht mal so ein bisschen Höhensonne dann mal doch mal wieder, ob man sieht. Aber da muss man natürlich auch aufpassen, ne? Gerade Höhensonne, ganz gefährlich.
Ganz gefährlich. Unterschätzt man.
Ja, ja.
Weil es
ja
noch kühl. Auf
die Lippen.
Ja, wo wir wieder bei Lichtschutzfaktor 100 wären.
Das ist richtig. Auch eine Aussage, für die wir sehr geflamed wurden, als wir die damals in der Folge hatten. Egal. Genau das ist so ein bisschen die Überlegung. Und das hat so ein bisschen, also dieses ganze Setting oder dieser Kontext ist insofern auch wichtig für euch, um die Stilistik des Abenteuers zu begreifen. Denn durch diese Randbedingungen wird aus dem vermeintlichen, ich sag mal, Adventure- und explorativen Abenteuer tatsächlich so eine Art Horror-Adventure-Setting. Sprich, ihr werdet sehr viel Zeit damit verbringen, irgendwie natürlich zu versuchen, Gegenden zu erkunden. Allerdings nicht im Sinne von, ja, dann reisen wir mal happy auf unseren Handelskarawanen von A nach B. Sondern ihr habt einfach immer das Problem, dass es überall kalt ist. Ihr reist durch quasi einen permanenten Schneesturm, in permanenter Kälte. Überall ist es immer ein bisschen finster. Merkwürdig aussehende, groteske, unmenschliche Gestalten folgen euch in dem düsteren Schneegewirr um euch herum, die ihr nicht so richtig wahrnehmen könnt und ihr nicht so richtig sicher seid, ob da jetzt was ist oder nicht. Wenn ihr rasten wollt, werdet ihr von, hört ihr um euch herum merkwürdige Geräusche und all diese, wie gesagt, es ist eher, und deswegen finde ich auch diesen Curse of Strahd-Vergleich gar nicht so verkehrt, diese allgegenwärtige Gefahr und dieses Grauen, was diese Unwirtlichkeit der Region mit sich bringt, ist etwas, was euch über das komplette oder ich würde sagen, fast das komplette Abenteuer begleiten wird. Und darauf muss man schon Bock haben. Wie gesagt, ohne die Referenz heute zu häufig machen zu wollen, aber wenn es euch darum geht, einfach nur fresh ein bisschen durch die Gegend reisen zu können, dann gibt es da andere Abenteuer, wie zum Beispiel dieses Sturmkönigs Donner, auf das wir noch kommen werden. Aber ihr solltet eine gewisse Affinität zu einem Horror-Setting haben, um hier dann auch den Spaß zu finden, den das Abenteuer mit sich bringen kann.
Ja, am Ende des Tages ist es ein Horror-Survival-Adventure. So
ja, genau.
Also
genau,
zumindest das im ersten Teil des Adventures. Gegen Ende ändert sich das noch mal ein bisschen, aber zu Beginn auf jeden Fall. Und wo wir auch dann dabei sind bezüglich Reisen und so weiter. Hier sind natürlich ähnlich wie bei Descent into Avernus verschiedene Reisemöglichkeiten, die man sonst vielleicht nicht nutzen würde. Also erstens kommt ihr, wenn ihr zu Fuß geht, natürlich viel langsamer voran. Das heißt, ihr müsst entweder Schneeschuhe kaufen, ganz klassisch, oder andere Optionen wählen, wie zum Beispiel so ein klassischer Hundeschlitten wäre eine Option. Also das habt ihr in anderen Abenteuern dann natürlich nicht. Also wenn ihr auf so Sachen Bock habt und auch die verschiedenen Optionen austesten wollt, dann ist das Abenteuer natürlich perfekt für euch.
Und das ist auch generell, glaube ich, was, wo wir, was man euch noch mal so ein bisschen ans Herz legen sollte. Gerade wenn ihr zum Beispiel eine erfahrenere Gruppe seid und ihr habt irgendwie schon viele Abenteuer durch und ihr habt euch irgendwie schon so ein bisschen durch die Schwertküste gekämpft und vielleicht das irgendwie ein oder andere urbane Abenteuer gespielt, wie jetzt irgendwie Drachenraub und dann vielleicht das ein oder andere, was ein bisschen mehr so ein bisschen die Welt erkundet. Vielleicht auch sowas wie Phandalin oder sowas, wo man zumindest so ein bisschen einen Teil der Schwertküste so kennengelernt hat und so generell die so ein bisschen die Stilistik aufgenommen hat. Dann ist Icewind Dale vielleicht für euch ein sehr, sehr cooles Abenteuer und ein sehr, sehr cooles Setting, weil hier sehr viel sehr anders ist. Also zum Beispiel, also wie gesagt, dann schon so Sachen wie Transportwege und Transportmöglichkeiten, aber auch generell die Gegner, auf die ihr treffen werdet, die NPCs, auf die ihr treffen werdet und all das ist sehr anders als in anderen Teilen der Schwertküste. Das hat auch, ich meine, das ist jetzt ein bisschen für die Spieler insbesondere nicht besonders relevant, aber schon mal vielleicht so ein bisschen als Teaser für die Spielleiter. Es gibt kaum ein Abenteuerbuch, was so umfangreich ist wie Icewind Dale, weil zusätzlich zum eigentlichen Abenteuer eine riesige Menge neuer Monster und neuer Eigenarten noch in diesem Abenteuer stehen, die speziell für diese nördliche Region, wo Kälte einfach das allgegenwärtig ist, nochmal dazu gepackt wurden. Das allein macht irgendwie das Abenteuer schon sehr, sehr interessant. Also ich glaube, es ist das tatsächlich das umfangreichste Buch, was du aktuell kaufen kannst.
Das hier meinst du?
In der ja, ich glaube, Icewind Dale ist tatsächlich das.
Ist das so? Das war mir nicht bewusst.
Ja.
Okay. Vor allem, ich finde, was hier dann auch nochmal der Fall ist, beziehungsweise was vielleicht dann jetzt fast schon ein Spielleiter-Tipp ist, aber dadurch, dass das alles so sandboxig ist und aber trotzdem aufgeteilt in verschiedene Szenarien, kann man das auch wunderbar kaufen, um da einfach ja, da draus vier Abenteuer zu machen. Oder vielleicht einfach nur ein One-Shot in den verschiedenen Orten und so. Weil da kommen wir vielleicht dann auch noch mal zu jetzt direkt. Wo geht's denn für die Abenteurer als erstes hin? Es geht nämlich in die Region, beziehungsweise die, ich nenne es jetzt mal Enklave, weil es mehrere Dörfer sind, Ten Towns genannt. Es sind 10 Dörfer. Und in diesen 10 Dörfern gibt es verschiedene Aufgaben zu lösen. Und als Spielleiter kann man natürlich auch so ein bisschen damit arbeiten, dass man sagt, okay, man startet vielleicht mal mit einem dieser Dörfer und schaut, ob den Spielern das gefällt. Und wenn das gut gefällt, dann kann man in ein Dorf weitergehen und so weiter und dann das Abenteuer nach und nach aufbauen. Und wenn man merkt, das ist vielleicht gar nichts für meine Abenteurergruppe, dann verschwindet man halt wieder aus Ten Towns. Deswegen dahingehend kann man das Abenteuer sehr gut auseinandernehmen.
Das stimmt, aber da können wir vielleicht gleich nochmal bei den Spielleiter-Tipps ein bisschen konkreter drauf eingehen. Ich hätte tatsächlich noch einen Tipp, beziehungsweise eine Bitte an Spieler. Gerade nämlich auch, ich wäre jetzt auch nochmal auf dieses Ten Towns-Thema gekommen, denn Ten Towns und Icewind Dale, das sind jetzt nicht Regionen, wo man einfach mal so ist. Ich würde dementsprechend, gerade wenn ihr eine Gruppe seid, die Wert auf Story legt und auch irgendwie über eure Charakterentwicklung irgendwie so ein bisschen eine Story erzählen möchtet über das Abenteuer hinweg, dann macht es definitiv Sinn, dass ihr während eurer Charaktererstellungen, insbesondere auf Basis eurer Background-Story, irgendeinen Grund, einen guten Grund findet, warum ihr jetzt in dieser Region seid. Also im Allgemeinen, gerade bei so typischen Schwertküstenabenteurern, keine Ahnung, was in Tiefwasser startet oder in irgendeiner größeren Stadt, da kann man ja quasi irgendeinen Hintergrund formen und man findet schon irgendwie einen Grund, warum man irgendwie nach Tiefwasser musste, weil es halt einfach eine riesige Stadt ist. Man geht nicht aus Versehen nach Icewind Dale. Oder nach Ten Towns. Entsprechend da so einen konkreten Bezug zu nehmen, würde die Sache dem Spielleiter sehr, würde die Sache für den Spielleiter sehr viel einfacher machen. Oder noch viel besser ist tatsächlich, das ist dann wieder auch so ein halber Spielleiter-Tipp, wenn ihr als Spielleiter den Spielern eine Art von Outline gebt, was irgendwie so ein, zum Beispiel bei Lost Mines von Fendelware ist das auch zum Beispiel so ein Punkt der Background-Stories, insbesondere der Startcharaktere, der Einsteigercharaktere, die dabei mitgegeben werden, dass alle Charaktere einen konkreten Zwerg kennen und dass die Motivation für alle ist, nach Fendelin zu reisen. Und sowas Ähnliches würde sich bei Icewind Dale definitiv auch anbieten, um so ein bisschen die Gruppenzusammenführung zu erleichtern und zu ermöglichen. Weil wie gesagt, irgendwie das typische, ihr sitzt alle in der Bar und los, ist bei Icewind Dale jetzt nicht so super intuitiv, würde ich behaupten.
Ja, das stimmt. Ja, abseits davon, wirklich Tipps für Spieler kann man, glaube ich, nicht geben, außer dass man sich darauf einlassen muss. Also ich finde, wenn man jetzt dieses klassische, wie du eben schon sagtest, ja, wir reisen halt jetzt dahin und das war's, das funktioniert hier halt nicht, sondern man muss sich auch mit den Gegebenheiten auseinandersetzen und dementsprechend natürlich auch beim Roleplay ein bisschen das Horror-Kälte-Setting mit einfließen lassen. Aber abseits davon ist es, glaube ich, dadurch, dass du eben diese Sandbox-Freiheit hast hier, doch relativ spannend für Spieler, die darauf stehen, dass sie sagen, hey, wir möchten heute dann doch irgendwie die Quest, wo wir gerade sind, abbrechen und irgendwo anders hingehen. Nur das natürlich immer vielleicht mit dem Spielleiter absprechen, damit er sich vorbereiten kann. Aber man kann hier schon relativ frei agieren, gerade am Anfang des Abenteuers.
Und außerdem, gerade was so das Thema angeht, sich auf die Gegebenheiten einlassen, vielleicht noch eine kleine Warnung, die finde ich tatsächlich auch immer sehr relevant für das Einschätzen einer Abenteuerstilistik. Ich bezeichne solche Abenteuer wie Icewind Dale immer als tödliche Abenteuer. Bedeutet, dass ihr nicht über die Level hinweg an Regionen geführt werdet, wie es häufiger bei Sandboxes der Fall ist. Also bei Sandboxes ist relativ häufig der Fall, dass es so potenziell tödliche Abenteuer sind, im Gegensatz zu Railroads, weil bei Railroads ist ja häufig so, dass ihr an Orte gesetzt werdet, die eurem Level entsprechend sind und ihr dann irgendwie davon ausgehen könnt, dass der Encounter, den ihr jetzt gerade mitbekommt, auf euer Level skaliert ist. Das ist bei Abenteuern wie bei Icewind Dale bewusst vom Abenteuer nicht so. Und auch da als Spielleiter bekommt man da tatsächlich so einen kleinen Absatz immer an die Hand gegeben am Anfang, wo ganz klar definiert ist, dass die Abenteuer oder dass diese Welt so strukturiert ist, dass die Spieler durchaus in Gegenden kommen können, die für ihr Level aktuell nicht vorgesehen sind. Und das bedeutet aber auch, dass ihr das als Spieler im Kopf haben müsst. Also wenn ihr, ich habe das auch schon mal mit einer Gruppe gehabt, die einfach, die laufen einfach nicht von einem Fight weg. So, ne? Das würden die niemals tun. Die sehen einen Gegner und hauen den dann zu, und wollen den dann zu Brei hauen. Und dann, aber in einer solchen Art Abenteuer ist das halt, wie gesagt, einfach tödlich, weil sie einfach auf Gegner treffen, die sie ganz offensichtlich nicht bezwingen können. Und das finde ich halt auch, wie gesagt, relativ wichtig, um das einzuwerten, weil es wie gesagt einfach Gruppen gibt, die einfach überhaupt keinen Bock drauf haben, mit sowas konfrontiert zu werden. Auch mal hier so taktisch vorzugehen oder halt auch einfach aus einem Kampf zu fliehen, weil es nicht anders geht.
Und da vielleicht auch der Tipp, spätestens nach dem ersten Hit merkt man, okay, das könnte böse ausgehen.
Ich sag mal so, wenn man auf eine riesige Kreatur trifft mit Level 2, wartet auch nicht den einen Hit ab.
Ja, es kommt immer drauf an. Also,
auf was denn?
Manchmal was ist es ja mehr Schein als Sein, muss man ja dann auch dazu sagen. Also, es gibt schon Ausnahmen im Hinblick auf Größe und kleinere. Also, sind wir ehrlich, auch die kleinen.
Riesige Kreaturen. Ja. Das ist wiederum richtig, aber ich weiß nicht, ob es riesige Kreaturen gibt, die nicht einen Level-2-Charakter aus den Latschen hauen hauen können mit einem Hit.
Ja gut. Was für ein Challenge-Rating hat ein Ogre?
Oger sind sehr, sind tatsächlich sehr schwach, also überraschend schwach. Aber die sind deswegen überraschend schwach, weil sie eine wahnsinnig niedrige Rüstungsklasse haben. Let me check.
Ja, Challenge Rating 2. So, und ein Ogre ist groß.
Haben die Challenge Rating 2? Mhm. Aber der Gag ist bei Ogern ja auch, dass die zwar wahnsinnig einfach zu treffen sind, aber die haben trotzdem ziemlich krassen Wumms. Ich meine, die machen halt auch
2d8
plus 4 schon. Ja, das ist schon nicht so wenig. Verkehrt. Aber ja, das wird wahrscheinlich tatsächlich die Kreatur sein oder die Monster sein mit dem niedrigsten Challenge-Rating. Die sieht immer nur sehr eindrucksvoll aus, aber die haben halt eine Armor-Class von 11, ne?
Eben, ja.
Da ihr in dem Abenteuer meines Erachtens und meines Wissens nicht allzu viel auf Ogre treffen werdet, ist das jetzt auch kein Spoiler gewesen, deswegen.
Ja.
Damit müsst ihr jetzt klarkommen.
Absolut.
Aber ich habe tatsächlich auch keine weiteren Notizen mehr, die wir jetzt in diesen allgemeinen Teil der Abenteuervorstellung packen könnten. Dementsprechend könnten wir von mir aus in den zweiten Teil starten.
Mhm. Machst du bitte deinen komischen Spoiler-Spruch?
Ich weiß es nicht mehr, was ich gemacht habe. Und ich habe es natürlich auch nicht aufgenommen. Ich denke mir was aus.
Okay.
Aber entsprechend jetzt Spoiler Alert.
Ja, es war ein bisschen anders. Du hast das S noch ein bisschen gemacht, aber.
Ah, okay, warte. Spoiler Alert.
Sehr gut.
Auch ein bisschen unangenehm.
Das ist wirklich unangenehm. Aber ich stelle mir gerade vor, dass es in der TV-Produktion irgendwie kommt und vielleicht reißt einen das mehr raus als wirklich so ein Button, wo es nochmal höher produziert wurde. Aber gut.
Das kann sein.
In diesem Sinne, auf zum Spielleiter-Part. Und da müssen wir, glaube ich, das Abenteuer erst noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Denn wir haben natürlich gerade eben die grobe Story erklärt. Aber es ist dann doch noch mal ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Man kann das Ganze nämlich in drei oder fast schon vier Teile unterteilen. Erstes Mal das Thema Ten Towns, was wir gerade eben schon benannt haben, wo wirklich in jeder einzelnen Stadt verschiedene Abenteuer auf die Spieler warten. Das sind natürlich alles relativ kleine Abenteuer, die jetzt nicht irgendwie die Spieler vor riesengroße Herausforderungen stellen werden, aber so ganz klassische Intro-Abenteuer für Level 1 bis 3. Gleichzeitig aber gehen noch ein paar andere Sachen ab. Erstens, es gibt einen netten Duerger-Herrscher, der einen Drachen bauen möchte, mit dem er die Ten Towns angreifen möchte und dementsprechend die ganze Gegend um Icewind Dale übernehmen möchte. Der Herr namens Xadorok Sunblight, schöner Name auch wieder, hat eine Art Festung gebaut, wo er diesen Drachen quasi entwickelt, und er macht das Ganze mit einer Art Substanz, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe, wie sie genau heißt, aber es ist im Endeffekt eine Substanz, die relativ hart ist und die sich nur gebildet hat mit magischen Komponenten, und diese ist überall um Icewind Dale verteilt. Ich glaube, vom Hintergrund ist es so, dass es gab doch mal ein großes Juwel, ich glaube, das spielt auch damals zur Zeit so von Dritzel Orden und so weiter, das dann im Endeffekt gesprengt wurde, und diese Teile sind so weit über Icewind Dale verteilt, dass man daraus diese Substanz schaffen kann. Anyway, auf jeden Fall ist das eines der Gefahren bzw. der Abenteuer, denen sich die Spieler stellen müssen. Gleichzeitig haben wir aber natürlich noch das ganze Aurel-Thema. Das Aurel-Thema ist dieses, dass die Göttin, wie gesagt, immer nachts über die komplette Gegend fliegt, einen Zauber wirkt und danach aber so erschöpft ist, dass sie sich über den Tag hinweg verzieht und das ganze Thema dann auch wieder nachts am nächsten Tag wieder macht. Kann man ein bisschen mitspielen, muss man aber nicht. Im Endeffekt werden die Charaktere aber trotzdem spätestens beim fünften Teil dieses Abenteuers auf Aurel treffen und auch gegen die Göttin kämpfen. Ich weiß nicht, warum D&D und Wizards immer die Charaktere gegen Göttinnen und Götter antreten lassen muss, aber hey, anderes Thema. Und das finale und letzte Thema in diesem Abenteuer ist die vergessene Stadt Netherese, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist die City of Ytrün. Und diese Stadt ist in einem ja, in einem Glacier, kann man sagen, ne, eingefroren und kann so eigentlich gar nicht gefunden werden. Aber es gibt eine geheime Arkane-Bruderschaft, die es auch nach Icewind Dale verschlagen hat, die sich zum Ziel gesetzt haben, eben jene Stadt zu finden, da dort ein relativ magisches Artefakt gefunden werden kann, mit dem man
relativ magisch,
ja, es ist dahin magisch, dass man das Wetter verändern kann. Das ist für mich relativ magisch, weil, come on, das kann man danach nie wieder richtig gebrauchen. Außer halt im Winter. That's it. Wenn du dann irgendwo in den Süden kommst, dann sagst du jetzt, heute will ich, dass es regnet. Ist doch scheiße.
Das ist richtig. Aber ja, also eine Sache vielleicht dazu, wo ich immer noch nicht ganz mit mir einig wäre, wie ich das machen würde, wenn ich dieses Abenteuer tatsächlich mal leiten sollte. Auch zum Beispiel dieses, ich habe jetzt gerade wie heißt der Name, den man nicht aussprechen kann nochmal, von dieser Stadt, die im Eis eingeschmolzen ist, eingefroren ist, eingeschmolzen ist.
Ich habe es schon wieder vergessen.
Genau das. Ja. Und die hat auch eine mega geile Background-Story, die für das Abenteuer nicht wirklich relevant ist. Wo ich immer so ein bisschen mit mir am Hadern bin, weil, wie viel man da von dieser Background-Story erzählen will, weil ich finde, also wenn ich das als Spieler mitbekommen würde, würde ich das super feiern, aber ich bin auch definitiv ein Spieler, der mehr an Background-Stories interessiert ist als der Durchschnittsspieler, wie ich über die letzten Jahre gemerkt habe. Und ich glaube, die meisten interessieren sich halt überhaupt gar nicht dafür. Deswegen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Tanz auf Messerschneide. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine Charakteristik, die generell für Icewind Dale gilt. Diese Region ist einfach derbe nice für so Storytelling-Sachen und um irgendwie coole Leute da auftauchen zu lassen. Du hast ja eben schon gesagt, auch diese ganze Tristurden-Geschichte und sowas findet da viel statt. Und wie gesagt, gibt einfach super viel Futter dafür. Muss man, glaube ich, auch so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl da reingehen, was man für eine Gruppe vor sich hat und wie viel Bock man natürlich auch als Spielleiter selbst hat, da irgendwie die Background-Stories mit reinzuflechten. Aber wenn ihr auf sowas steht, dann bietet euch Icewind Dale hier ein riesiges Potenzial, um nicht vielleicht auch zu sagen, einen gewissen Bedarf dafür. Denn jetzt kommen wir zu einem kleinen, zu einer kleinen Downside von Icewind Dale. Zwar mag das jetzt so wirken über die letzte halbe Stunde, dass wir Icewind Dale für ein ganz cooles Abenteuer halten, ist es leider nur so halb. Also zumindest, wenn es darum geht, wie das Abenteuer strukturiert und geschrieben ist. Die Teile gerade in diesem Sandbox-Anteil für das erste Drittel oder die erste Hälfte des Abenteuers sind sehr, sehr unzusammenhängend. Tatsächlich ist ein ganzes Kapitel, ich glaube, es ist das dritte oder zweite Kapitel, bin mir gerade nicht sicher, ist tatsächlich quasi nur darauf ausgelegt, dass die Spieler einfach durch die Gegend laufen und Icewind Dale erkunden, was meiner Erfahrung nach zumindest meistens dazu führt, dass Spieler einfach ein bisschen kopflos durch die Gegend wackeln und irgendwann relativ schnell frustriert sind, weil sie nicht so ein richtiges Ziel vor Augen haben. Das würde ich definitiv ein bisschen anders umschreiben oder so editieren, dass den Spielern irgendwie eine Art von konkreter Aufgabe vor Augen geführt wird. Und dann gibt es leider auch ein paar weitere Momente innerhalb des Abenteuers, wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, welche Informationen man den Spielern gibt und welche nicht. Zum Beispiel, ich mache aber weiter mit einem anderen Beispiel, es gibt einen Moment, wo die Spieler dann irgendwann die Stadt oder Burg der Duergar finden. Die Duergar wollen hier das erste überirdische Reich gründen, ein Duergar-Hexenmeister. Und dieser Duergar-Hexenmeister baut einen Drachen aus, wie heißt dieses Material nochmal?
Das, was mir eben auch nicht eingefallen ist, ja.
Schardalin,
ja.
Und die Spieler finden dann zu diesem Zeitpunkt diese Burg von der Duerga und in dem Moment, wo sie diese Burg finden, bricht dieser Drache aus dieser Burg aus und fliegt in Richtung Ten Towns. Und das Abenteuer geht davon aus, dass die Abenteurer sich vor quasi eine moralische Frage gestellt sehen, entweder dem Drachen hinterher zu eilen und Ten Towns zu beschützen oder aber in der Burg oder in die Burg zu gehen und dort die Duergar zu vernichten. Und so wie es im Abenteuer geschrieben ist, haben die Spieler schlicht und einfach keine Ahnung oder keine Chance, diesen Trade-off zu verstehen. Weil im Prinzip, wie es in dem Abenteuer so ausgestaltet ist, ist, Abenteurer kommen an, Drache fliegt aus Burg weg, Abenteurer stehen da. Es gibt also keine konkrete Notwendigkeit, dass die Spieler verstehen müssen, dass der Drache wegfliegt, um Ten Towns zu zerstören. Das ist zwar der Plan dieses Duergar-Hexenmeisters, aber von dem wissen die Spieler zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. Und ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass die Spieler das so interpretieren im Sinne von, okay, lass uns das jetzt hier schnell mal irgendwie clearen, solange der Drache weg ist und Ten Towns halt in dem gleichen Zuge einfach brennt, weil der Drache da halt alles vernichtet. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir reden halt auch von einem Drachen. Der Drache, den kannst du jetzt nicht einfach mal einholen, während der dann da über diese Eissteppen fliegt und die Spieler dann da gegebenenfalls mit ihrem Hundeschlitten hinterher juckeln. Ne? Also es ist halt auch irgendwie so ein bisschen, alles so ein bisschen undurchdacht. Wo man dann halt irgendwie echt überlegen muss, okay, gibt man entweder den Spielern andere Arten von Informationen, damit sie halt diesen Trade-off besser verstehen, gibt man ihnen vielleicht auch andere Möglichkeiten, den Drachen einzuholen, weil der entweder nicht straight away auf Ten Towns zufliegt und dann halt alles fertig macht, oder lässt man vielleicht auch diese Geschehnisse in einer anderen Abfolge geschehen. Ne? Also zum Beispiel, ich hätte es jetzt beim Durchlesen durchaus möglich und interessant gefunden, dass die Spieler erst quasi in die Burg reingehen, dort einen gewissen Progress machen und dann erfahren, dass der Drache kurz vor seiner Fertigstellung steht, der dann halt Richtung Ten Towns flieht, aber sie dann quasi schon diesen Burgabschnitt geklärt haben, um dann mit dem Drachen hinterher zu eilen und dann Ten Towns zu beschützen oder sowas. Und dass man das eher so sequenziell macht, anstatt parallel. Mhm. Da müsste man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, damit das Narrativ oder damit die Narrative an den gewissen Stellen funktionieren.
Wobei ich das auch, man kann es, glaube ich, relativ easy lösen, indem du es wirklich kurz vorher machst, indem du sagst, okay, du kommst in den letzten, nehmen wir es jetzt mal Raum, wo eben dieser Drache ist und der Endgegner, in dem Fall dann der Duergar-Boss. Und du hörst quasi als Spieler, wie der Boss quasi genau das befiehlt, was der Drache machen soll. Und er fliegt in dem Moment los. Und dann finde ich es eigentlich schön, dass die Spieler zumindest noch vor die Entscheidung gestellt werden, okay, was machen wir jetzt? Greifen wir jetzt den Endboss an? Oder der ihnen auch noch mal explizit sagt, so, ey, ich würde hinterherlaufen, sonst ist Ten Towns Schutt und Asche. Oder sprinten wir halt hinterher? Und die Entscheidung finde ich nach wie vor eigentlich ganz cool, nur wie du sagst, es ist halt für die Spieler schwer zu erkennen, aber wenn du das so offensichtlich dann machst, dann kann das schon funktionieren.
Ja, also wie gesagt, es kann hier alles funktionieren, wenn man halt so ein bisschen Energie in die Verknüpfung der Sachen packt. Und das ja vielleicht auch, du hast es eben schon ganz kurz angerissen im ersten Teil der Folge. Ich finde tatsächlich dieses Abenteuer gar nicht so uninteressant für One-Shots.
Ja.
Das Abenteuer an sich ist wirklich gespickt mit kleineren Teilabenteuern, die halt leider, muss man im Narrativ oder im Kontext des Abenteuers sagen, relativ unzusammenhängend sind, die aber für sich allein teilweise sehr, sehr geil sind. Und die man ohne weiteres auch rauslösen könnte oder separiert spielen könnte in einer Serie von One-Shots. Da gibt es tatsächlich sehr wenige Abenteuer, die so einen großen Fundus liefern und auch Sachen so cool ausgestalten. Das definitiv deswegen auch da eigentlich ganz interessant für vielleicht auch eine Gruppe, die nicht so häufig zusammenkommt und wo man dann halt echt immer gucken möchte, dass man irgendwie so einen etwas längeren Spieltag cool gestaltet und auch irgendwie zu einem befriedigenden Abschluss führen kann. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es dafür gutes Potenzial liefert. Nichtsdestotrotz, diesen roten Faden über die Story gerade in den ersten drei Kapiteln beizubehalten, das bedarf ein bisschen Zusatzarbeit des Spielleiters.
Ja, wobei ich muss auch sagen, nicht nur die Ten Towns Abenteuer eignen sich da hervorragend zu. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du zum Beispiel ich glaube, es wird sogar so im Buch beschrieben, dass du dieses ganze gesamte Duergar-Abenteuer einfach woanders hinziehst. Also es muss nicht wirklich in Icewind Dale stattfinden. Ich finde, das funktioniert auch, weiß ich nicht, vor den Toren von Baldur's Tor, wo der Drache dann halt Baldur's Tor angreift anstatt Ten Towns und diese Duergar-Festung ist irgendwo in den Bergen und da müssen sich die Spieler dann hin aufmachen. Also es funktioniert auch woanders, sagen wir mal so.
Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage.
Aber dementsprechend, du hast gerade darüber gesprochen, wie man das Ganze denn verbindet und ich glaube, da ist auch noch einer der wichtigsten Tipps, also mal abgesehen von, dass man natürlich auch wieder die Charaktere mit reinziehen muss, dass sie überhaupt den Willen verspüren, dann Ten Towns zu retten und so weiter, also die müssen wirklich auch die Motivation erstmal haben, um an diesem Abenteuer teilzunehmen, weil ich habe es eben schon gesagt, wir sind jetzt nicht unbedingt bei Curse of Strahd, wo das geschlossen ist, sondern die Abenteuer, hier ist zwar arschkalt, aber theoretisch könnten die da jederzeit wieder weggehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie in Icewind Dale gefangen seid, sondern man kann wirklich wieder rausgehen. Deshalb ist so ein bisschen Motivation für die Handlungen, die sie ausführen sollen, immer nicht schlecht. Gleichzeitig aber, und das ist bei mir so ein bisschen was für mich, ja, eigentlich so mit sich durch das ganze Abenteuer zieht, finde ich, bei den Duergars verstehe ich es noch, welchen Hintergrund sie haben, dass sie das erste Duergar-Volk sein wollen, das irgendwie an Tageslicht eine Festung oder eine Gegend beherrscht, aber Aurils Motivation habe ich nicht so richtig verstanden. Also da werden so ein paar Sachen irgendwie im Buch beschrieben, dass sie es schöner findet, wenn Sachen eingefroren sind und so weiter. Das finde ich aber alles irgendwie ein bisschen schwach. Deswegen mein Tipp, gebt ihr irgendwie eine bessere Motivation, warum sie denn das Ganze macht. Für mich wäre zum Beispiel irgendwas, was man nutzen könnte, zu sagen, hey, sie hat erfahren, dass diese arkane Bruderschaft in der Gegend aufgetaucht ist, um eben die diese verschüttete Stadt zu finden und auch dieses magische Artefakt zu finden, womit das Wetter verändert werden kann. Sie findet es aber überhaupt nicht gut, weil sie eben die Göttin der Kälte ist, dass es hier irgendwie mal warm werden könnte. Deshalb will sie das Ganze verhindern und deswegen fliegt sie jede Nacht einfach über den Sternenhimmel und lässt die Gegend kälter werden. Das wäre so eine Motivation. Vielleicht fällt euch noch was Besseres ein, aber wenn das irgendwie den Spielern auch so rübergebracht wird nach und nach, dann finde ich, hat das Ganze einfach ein bisschen mehr Fleisch, als wie das Abenteuer es jetzt gerade vorgibt.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube auch generell, also wie gesagt, ich glaube, das Thema hatten wir auch kurz bei Avernus. Ich möchte dieses Abenteuer cool finden. Cool. You see what I did there? Ne? Nicht schlecht. Das fällt mir hierbei sehr, sehr viel einfacher als bei Avernus, muss ich gestehen. Ich finde find das Setting auch cool. Ich finde aber auch das Avernus-Setting cool. Aber ich finde es dann doch nicht so schlimm, was dieses Sandbox-Chaos, Sandbox-Chaos angeht. Diese Plotholes, die es gibt, lassen sich meines Erachtens mit einem überschaubaren Aufwand schließen. Die Pro-Argumente an diesem Abenteuer, wie zum Beispiel irgendwie dieses riesige Sammelsurium an neuen Monstern, die ihr zur Verfügung habt, dieser Wetterkontext, den ich persönlich sehr cool finde, auch weil ich so ein bisschen schon auch so einem Horror-Setting relativ viel abgewinnen kann, überwiegen meines Erachtens den ganzen negativen Aspekten. Deswegen, ich will das auch gar nicht so verteufeln, da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge machen. Aurel heißt die?
Aurel.
Oder Auriel? Auriel, ja. Ne? Okay, hatte ich gerade mal kurz vergessen. Ist jetzt nicht so die beste Antagonistin, das muss man schon sagen. Irgendwie so den Big Bad Evil Guy Moment gibt es so bedingt. Oder das finde ich halt, gerade wenn man halt diesen Curse of Strahd Vergleich anstrebt, da hinkt es natürlich, ne? Also, weil da man natürlich auch irgendwie mit dem, auf der einen Seite hast du mit Strahd einen der besten Antagonisten, die irgendwie überhaupt innerhalb der D&D-Abenteuer existieren und dann hast du halt innerhalb von Icewind Dale irgendwie, da fehlt sowas irgendwie so ein bisschen. Da ist es eher der Kampf gegen die Elemente als der Kampf gegen ein konkretes Individuum. Aber nichtsdestotrotz, gerade aus dem Aspekt, finde ich Icewind Dale cool.
Ja.
Ich würde es allerdings nicht für, also auch aus diesem Aspekt heraus, wie gesagt, dass das ein oder andere dann doch auf jeden Fall angepasst werden muss. Ich habe ja eben ein paar Beispiele genannt und so ähnliche Beispiele finden sich da leider ein paar. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das für einen Einsteiger-Spielleiter vielleicht das gute Abenteuer ist. Das sollte vielleicht so ein bisschen eher für eine fortgeschrittene Gruppe sein und auch vor allen Dingen für eine fortgeschrittene Gruppe Spieler könnte ich mir auch vorstellen, dass das sehr dankbar ist, wenn man da keine Einsteiger reinschmeißt. Aber dann ist das auf jeden Fall ein Abenteuer-Setting und ein Abenteuer mit einer Menge Potenzial.
Ich finde, du kannst es dir auch als Anfängerspielleiter auch gut stricken. Also ich finde es jetzt nicht so kompliziert wie andere Abenteuer, über die wir jetzt schon gesprochen haben, sondern ich finde, du kannst, also der Vorteil ist ja wirklich, wenn du sagst, okay, du bist in der einen Stadt, du musst es ja nicht als Sandbox nutzen, sondern du kannst ja wirklich sagen, wir gehen von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt und ich leite die Spieler auch nur dahin. Vielleicht wissen die gar nicht, dass 10 Städte existieren, sondern die wissen nur, dass 5 Städte existieren oder so. Damit kann man schon spielen und dann wirklich so nach und nach das einfach so ein bisschen zusammenzufügen, die ganzen Stories, und wirklich zu sagen, hier übrigens, ich habe gehört, dass in Stadt, eine Stadt davon heißt übrigens Bremen, witzigerweise, dass in Bremen das und das gerade vonstatten geht. Vielleicht solltet ihr euch das mal angucken. Und wenn du wirklich eine Anfängergruppe dann noch hast, die wird im Zweifelsfall jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwelche ganz verrückten Sachen zu machen, sondern die folgt meistens dann ja den Anleitungen des Spielleiters, hoffentlich. Ist ja nicht immer der Fall. Aber wenn du das so streamlinest, dann geht es schon, finde ich. Also ich finde es nicht so krass wie die anderen Abenteuer, die wir besprochen haben, wie jetzt Curse of Strahd und Co.
Ja, genau. Würde ich nämlich auch sagen. Und das ist gut, dass wir gerade auch darauf zu sprechen kommen. Da ist nämlich noch ein wichtiger Punkt drin, den ich sehr besonders finde in diesem Abenteuer und potenziell sehr, sehr cool. Und zwar, gerade wenn wir zum Beispiel irgendwie die anderen Sandbox-Abenteuer wie Avernus, Strahd, Storm King's Thunder und sowas besprochen haben, ist es immer ein so ein bisschen Problem, und zwar, dass die Abenteurer sich nicht so einen richtigen Heldenstatus erarbeiten können. Ne? Wir reden halt irgendwie bei Curse of Strahd oder bei Storm King's Thunder über die komplette Schwertküste, wo die Abenteurer wirken. Wir reden bei Curse of Strahd über Barovia, was halt in ihrer merkwürdigen Teildimension da irgendwie existiert, wo keiner irgendwie Helden wertschätzt. Bei Avernus reden wir über die Hölle, wo irgendwie auch jetzt nicht unbedingt Helden groß gefeiert werden. Und das ist bei Icewind Dale halt nun mal anders. Die Zivilisation innerhalb von Icewind Dale beschränkt sich, oder der, mit der die Abenteurer in dem Abenteuer in Kontakt kommen, beschränkt sich halt auf diese Ten Towns. Und im Prinzip verbringen die Abenteurer ihre komplette Heldengeschichte in direkter Umgebung von diesen Ten Towns, ne? Also was so diesen Bezug zu anderen Zivilisationen angeht. Sprich, ich würde euch als Spielleitern extrem anraten, die Spieler über das Abenteuer hinweg ihren Heldenstatus spüren zu lassen. Denn das ist ja das, was sie sich so quasi über die Zeit erarbeiten. Sie lösen immer mehr Rätsel, wie gesagt, die zwar so ein bisschen unzusammenhängend sind, aber sie lösen halt ganz viele Probleme dieser 10 Städte über ihre Heldenreise bis hin am Schluss dann hoffentlich auch das Wetterproblem zu lösen. Und das halt in einem sehr überschaubaren, in einer sehr überschaubaren Region. Und da finde ich es sehr cool, damit zu spielen, dass sie halt auf einmal vielleicht wiedererkannt werden. Oder auch das Abenteuer selbst spielt zum Beispiel damit, dass wenn sie, ich glaube, das Abenteuer geht davon aus, irgendwie so ab Level 3 oder 4 oder sowas, dass dann auch Leute auf sie zugehen und ihnen dann Informationen mitgeben, wie das, was du gerade beschrieben hast, dass halt irgendwelche Gerüchte in einem Nachbardorf halt irgendwie existieren über irgendein Problem oder ihnen auch wohlgesonnener sind und man sie vielleicht auf der Straße wiedererkennt oder dass sich schon Gerüchte auch über die Abenteurergruppe in neue Städte verbreitet haben, wo sie noch gar nicht waren und so Geschichten. Also lasst sie das spüren, dass sie da halt irgendwie dass die Umgebung auf sie und ihre Heldentaten reagiert. Das finde ich bei diesem Abenteuer so cool wie bei keinem anderen oder so potenziell cool wie bei keinem anderen.
Ja. Und ganz ehrlich, damit kann man auch langfristig spielen. Also wenn ihr sagt, okay, du willst wirklich hier jetzt die Abenteurer langfristig setteln, mal angenommen, sie besiegen Auriel und auf einmal ist da wieder deutlich besseres Wetter, aber neuere Probleme tauchen auf durch gewisse Gegebenheiten. Da bietet das Buch zumindest am Ende auch so ein paar Ideen, mit denen man spielen könnte. Also wenn wirklich der Sommer kommt, könnte man sagen, okay, man baut jetzt Sachen auf, die sonst irgendwie verborgen waren, wie jetzt noch eine weitere Stadt, die irgendwie aus einem Gletscher geschmolzen ist oder sonst was. Also da kann man auch mitarbeiten. Und wenn man das denn möchte, natürlich könnte man auch das Ganze in eine ganz andere Richtung lenken, nämlich die Abenteurer schaffen es nicht, sondern da wird für immer Winter bleiben. und dann so nach und nach dieses Narrative weiter auszubauen und Auriel auch noch ein bisschen weiter aufzubauen und nicht irgendwie schon im fünften Kapitel hier draufgehen lassen. Also draufgehen ist ein starkes Wort, weil ich glaube, das geht nicht, aber zumindest zu besiegen und sie wirklich so als komplette Antagonistin aufzubauen, weil ich bin mir nicht sicher, bis welchem Level geht es, ganze Abenteuer.
Oh, ich glaube, lustigerweise bin ich ja auch gerade nicht sicher. Ich glaube, aber 11?
Ja, sagen wir mal 11, dann könnte man natürlich sagen, auf Level 20 irgendwann, wenn man denn soweit spielt, ist das die Endgegnerin, die, auf die man jahrelang hingearbeitet hatte in der Gruppe. Also damit kann man schon arbeiten, würde ich sagen.
Das ist aber tatsächlich, also warum weiß ich das nicht? Also ich wusste es auf jeden Fall mal, aber ich meine tatsächlich 1 bis 11.
Ja.
Ist ja nicht nur 1 bis 7, ne?
Nee, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube sogar 1 bis 12. Zumindest steht es im letzten Absatz, dass if you follow the suggestions, then the characters could be as high as 12th level.
Ah ja, okay, siehst du mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das nochmal so ein bisschen rausgestellt haben hier im zweiten Teil. Aber auch nur so ein kleiner Side-Tipp. Ich habe es ja am Anfang schon von dem Abenteuer gesagt. Wetter, Riesenthema. Guckt euch da auf jeden Fall im Einstiegskapitel auch noch mal diese ganzen Weather-Conditions an und wie sich da halt Wetter auswirkt, damit ihr das halt auch auf dem Schirm habt und aus dem Hut ziehen könnt, sobald sich die Abenteuergruppe halt irgendwie bewegt und von A nach B möchte. Das sollte schon auch dieser allgegenwärtige Vibe sein, mit dem die Abenteuer konfrontiert sind. Nur weil ich gerade hier nochmal drüber gescrollt bin. Das ist gar nicht mal so wenig. Jetzt auch nicht so mega die Rocket Science, muss man ehrlicherweise sagen. Aber dass dann mal so was passiert, wenn dann mal so ein Blizzard die Abenteuergruppe überrascht, wie mit dieser Kälte zu spielen ist. Auch hier, ähnlich wie bei Avernus, ist halt Exhaustion einfach auch wirklich ein Thema, das durchaus häufiger mal vorkommen kann während des Abenteuers, während das ja bei anderen Abenteuern quasi überhaupt nicht relevant ist. Ja, habt das nun mal auf dem Schirm.
Ja. Ja, in diesem Sinne, mehr Tipps finde ich jetzt nicht. Also man muss auch da, es hat mich gerade eben ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, wirklich das größte Abenteuer beziehungsweise das dickste Buch oder was hast du gesagt vom Umfang her?
Ich weiß jetzt, also bei den neuesten Büchern bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, wie umfangreich die geworden sind, aber zu dem Erscheinen von Icewind Dale war das meines Erachtens mit auch relativ großem Abstand das umfangreichste Buch, wegen diesen ganzen Ergänzungen rund um die neuen Monster und so.
Ja, weil dahingehend hat mich das schon ein bisschen überrascht, weil ich finde, die Storys an sich sind schon in dem Buch relativ gut strukturiert, also die einzelnen Storys zumindest. Wie man das Ganze zusammenwebt, ist dann, wie gesagt, ein anderes Thema. Aber an für sich finde ich es schon überschaubar und eigentlich gut zu leiten in der Hinsicht, wenn man sagt, okay, ich halte mich strikt an die Sachen, die hier drinstehen.
Ja. Wie gesagt, ob wenn man sich so strikt daran hält, ob das dann halt so für die Spieler so eingängig ist, ist dann eine andere Story, ne, oder eine andere Geschichte. Angenommen, gerade wenn man halt vielleicht ein bisschen advancedere Gruppe hat, die auch dann selbstständig agiert und nicht irgendwie von A nach B nach C gezogen werden muss, bin ich komplett bei dir. Ja.
Gut, ich habe keine Tipps mehr. Ich weiß, die allgemeine Frage am Ende, haben wir noch Tipps?
Haben wir noch
gar nichts mehr?
Warte mal, ich flieg. nichts mehr da. Ich guck gerade, aber ich glaube, alles, was ich jetzt hier noch nicht explizit angesprochen habe, ist jetzt auch nicht mehr so ultra relevant. Ach stimmt, ich sehe gerade, es gibt auch noch mal neue Zauber in dem Buch und sowas, ne? Also es ist schon eine Menge Stuff drin. Neue Items natürlich und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich habe auch nichts mehr zu ergänzen. Ich hoffe, wir konnten euch irgendwie einen ganz guten Eindruck darüber geben, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr Icewind Dale wählt. Lasst mal irgendwie wissen, wenn ihr das Abenteuer schon mal geleitet habt oder wenn ihr es irgendwie euch mal zu Gemüte geführt habt und irgendwie für euch evaluiert habt, ob es was ist oder nicht. Und wenn ihr es gespielt habt oder nicht gespielt habt, würden wir auch gerne die Begründung dafür wissen. Ich glaube, und fließt, lassen wir dann natürlich gerne auch in die nächsten Folgen irgendwie mit einfließen. Wie gesagt, wir geben ja dann auch bei Abenteuern wie Icewind Dale, die wir beide noch nicht aktiv geleitet haben, nur so unseren Eindruck wieder von den Sachen, die im Buch stehen und die wir dann auf anderen Quellen finden. entsprechend, wie gesagt, sind wir natürlich auf Praxiserfahrung auch, oder kommen wir gerne auf Praxiserfahrung zurück. Dementsprechend würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dahin, ciao.
Ciao.